50 Jahre Gänsehautmomente. 50 Jahre voller Erinnerungen. 50 Jahre alles geben. 50 Jahre das schönste Stadion der Welt. Schwarz-gelbe Geschichten. Präsentiert von Signal Iduna. Signal Iduna. Füreinander da.
Heute ist es soweit. Es ist Zeit für die allerletzte schwarz-gelbe Geschichte rund um den 50. Geburtstag des schönsten Stadions der Welt. Schade, dass dieses tolle Format hiermit zu Ende geht, aber noch haben wir gut eine halbe Stunde vor uns und ich begrüße den letzten Gast, der auch eine tolle Geschichte zu erzählen hat. Das ist Jan Ebersold. Hallo Jan.
Ja, hallo Sascha.
Das ja, ist, glaube ich, auch nochmal was ganz Spezielles, was wir jetzt zum Abschluss eben dieses Formats hören werden. Ich kann es ja nochmal kurz in die Kamera halten und dann seht ihr es auch. Es ist nämlich die internationale Version eines der Bücher von Uwe Schädelbauer, den ich an dieser Stelle nochmal herzlich grüße und vielen Dank sage für die vielen tollen Vorlagen, die er uns für dieses Format geliefert hat. Borussia Dortmund und in dem Fall Friends Around the World. Und das passt natürlich bei dir ganz, ganz besonders gut. Vielleicht kannst du zunächst mal erzählen, du kommst ja aus Witten, da bist du geboren. Das war natürlich dann wahrscheinlich der Klassiker. Ja? Also du bist Ende der 60er Jahre geboren worden und dann ist man ja Borusse geworden, gab ja keine Wahl.
Genau, also mit 14 das erste Mal im Stadion, vielleicht auch sogar ein bisschen früher. Und die erste Bierdusche gehabt, ne? Das erste Erlebnis war schon gigantisch. Weißt du, wie viele Leute da früher waren? 54.000
ja,
oder so?
Ja, es waren ein paar weniger als heute, aber trotzdem nicht weniger schön. Das ist ja klar, die erste Erinnerung. Du hast jetzt gerade gesagt, vielleicht auch ein bisschen früher. Das weißt du gar nicht mehr so genau.
Das kann ich nicht mehr genau nachvollziehen. Also wir wollten auf jeden Fall mit den Freunden dahin, aber ich schätze mal so mit 14.
Mhm. Aber erster Gegner auch nicht mehr im Kopf?
Ich glaube, das war der HSV.
Okay, ja gut, bei HSV hat natürlich heute mit Erstliga-Fußball nichts mehr im Hut.
Ja, schade.
Hat sich ein bisschen geändert. Ja, klar, die Traditionsvereine, wir wissen das. Wir sollten dazu erwähnen, bevor wir deine Geschichte erzählen, beziehungsweise du sie natürlich erzählst, dass du ja bereits im Kindes- und Jugendalter, besser gesagt, Spanisch gesprochen hast. Woher kommt das?
Ja, genau. Meine Mutter hat damals schon in Barcelona gearbeitet, eine Zeit, für Thyssen Edelstahl. Und da hatten wir Freundschaften, die Familien haben wir immer wieder besucht in Spanien, an der Costa Brava. Und später sind meine Eltern dann ein bisschen weitergefahren, noch in andere Gegenden, nach Nordspanien. Dort haben wir auch Freunde aufgebaut. Ganz witzig, wir haben eine Familie kennengelernt, die eben auch Tennis spielte, der Vater und der Sohn, genau wie mein Vater und ich. Und das waren Atletico-Fans, Zufall. Und da haben meine Eltern mit denen zusammen halt einen privaten Austausch vereinbart. Das heißt, der Junge kam 6 Wochen nach Witten und ich bin 6 Wochen nach Majadahonda, nach Madrid gegangen.
Oh, also gibt schlechtere Orte, wo man 6 Wochen am Stück sein kann?
Ja, stimmt.
Ja, Witten ist eine schöne Stadt. Nee, Spaß beiseite. Spaß beiseite. Aber nein, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Und damit steigen wir mehr oder weniger so langsam ein in das, was du erlebt hast vor einigen Jahren. Können wir ja kurz mal einen Schwenker machen. Zuletzt mit Atletico hat ja ganz gut funktioniert, oder?
Ja, mit Atletico war perfekt. Ich hatte das Glück, ich habe eine Gegeneinladung bekommen vom Geschäftspartner, auch Atletico-Fan. Und genau in der Mitte dieser Arbeitswoche, wo wir viele Termine hatten, sind wir dann abends ins Stadion gegangen, er hat mich eingeladen und ich war unter den ganzen Atletico-Fans, ich war der einzige Dortmunder dort. Aber alles easy, alles sehr nett, toller Club, tolle Typen. Und das war dann das erste Erlebnis. Ne? Die ersten 20 Minuten bin ich natürlich gestorben vor Scham. Ja? Und die letzten 20 Minuten haben das dann wieder ein bisschen wettgemacht. Fast ist ja das 2:2 noch gefallen. Aber ich war sehr zuversichtlich für das Rückspiel.
Ja, das hat ja dann auch gut funktioniert. Das war mal wieder einer dieser magischen Nächte, die wir im Stadion erlebt haben. Also ich will nicht sagen, dass es schon ein bisschen länger her war, aber so eine magische Nacht erlebst du nicht alle 2 Jahre. Das dauert immer ein bisschen und deswegen war das vielleicht auch so ein tolles Gefühl und es war ja wirklich sensationell, was da passiert ist, wie die Leute abgegangen sind. Also das, ja, das macht Spaß, das mitzuerleben. Das ist sensationell.
Ja, also in meinem Fall ist das 11 Jahre her. Also für mich war es 2013 dieses Malaga-Spiel, was ich da vergleichen würde. Ich war leider nicht im Stadion. Ich war zu der Zeit in Kolumbien. Und ich hatte auch ein paar Geschäftskunden eingeladen zum Mittagessen beim Peruaner Und wir lagen ja dann zurück. Es war ja fast schon chancenlos. Wir mussten in der Nachspielzeit 2 Tore schießen. Die haben sich dann von mir verabschiedet, sind zur Kasse, wollten zahlen. Und ich saß immer noch da und sagte, wartet doch. Und die haben mich für verrückt erklärt. Und plötzlich fiel dann das erste Tor. Und dann kamen einige wieder zurück. Und dann kam das zweite Tor. Und dann habe ich so einen 200 Kilo schweren Kellner habe ich hochgehoben. Weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Und habe mit dem getanzt. Und alle sind durchgedreht und alle waren BVB-Fans, weil sowas hat man noch nicht gesehen.
Ja, das war wirklich sensationell. Damals, wie natürlich auch heute. Und ja, daher bin ich persönlich immer sehr, sehr dankbar. Ich war bei dem Malaga-Spiel damals im Stadion, durfte das live vor Ort miterleben. Und dann ja natürlich gab es noch das Halbfinale gegen Real mit den 4 Toren von Robert Lewandowski und so weiter. Also die spanischen Mannschaften in der Champions League, die liegen Borussia Dortmund eigentlich ganz gut, kann man sagen. Aber das ist ja nicht der Grund, warum du heute hier bist, sondern der Grund ist, das hast du gerade in so einem kleinen Nebensatz schon erwähnt, Kolumbien. Du bist irgendwann nach Kolumbien gegangen. Was hattest du da eigentlich vor? Was war der Grund, warum du da hingeflogen bist?
Gut, ich war für eine deutsche Firma dort im Sanitärbereich. Die wollten ihre Marke ausbauen weltweit. Und da ich vorher schon 5 Jahre in Brasilien war, in der Automobilindustrie noch, gab es halt den Kontakt zu diesem Unternehmen. Die wollten erst nur nach Brasilien, aber dann konnte ich die überzeugen, dass die sich mal ganz Lateinamerika anschauen, weil der Wettbewerb noch gar nicht so gut aufgebaut war. Und wir haben dann im Endeffekt sogar eine Gesellschaft gegründet in Bogota in Kolumbien. Eine andere Alternative wäre gewesen Miami oder Sao Paulo oder Panama, aber wir haben dann Bogota uns ausgesucht. Da war die Konstellation eigentlich am besten. Auch von den Menschen, die man da bekommen konnte für die Firma, die Begeisterungsfähigkeit. Das ist ein Land, was aufstrebend war, zumindest zu dem Zeitpunkt auch immer noch ist. Und so kam dann diese Entscheidung, nach Kolumbien zu gehen. Zufällig hatte ich eben vorher auch meine Frau kennengelernt. Sie kam aus Kolumbien. Das passte natürlich irgendwie. Ja, und die Kinder sind dann auch in Kolumbien geboren. Also es gibt ziemlich viel Verbindungen zu Kolumbien. Und da kam dann irgendwann diese Geschichte halt. Die Geschichte mit dem Fanclub. Also ich habe noch nie in meinem Leben Fanclub gegründet oder so. Wäre nie auf die Idee gekommen. Ich bin zwar Fan, aber so weit wäre ich nicht gegangen. Nur dann gab es, ich weiß ob 2013 war das dann, glaube ich, gab es eine Situation. Ich wollte Champions League gucken. Ich habe ja gesagt, mittags, ne, wegen der Zeitverschiebung, ist das 13.30 Uhr. Und nicht 20.30 Uhr oder 21 Uhr. Es ging gegen Donetsk und auf der anderen Seite war Madrid gegen Arsenal. Und ich war pünktlich als Deutscher in dem Irish Pub. Das Programm wurde eingestellt. Ich habe das Einlaufen gesehen und alles. Und plötzlich kamen 3, 4 Madrid-Fans rein und alles wurde umgestellt. Und ich konnte das Spiel nicht sehen.
Jetzt muss ich natürlich an der Stelle mal ganz kurz einhaken. Real Madrid gegen Arsenal ist natürlich nicht das schlechteste Spiel, was man gucken kann. Wenn man aber als Borusse dann da in der Kneipe sitzt, dann möchte man natürlich auch den BVB sehen. Und ich kann mich auch noch gut an das Spiel gegen Donetsk erinnern, weil man im Hinspiel 2-2, glaube ich, unentschieden gespielt hat. Und da hatte ich mir damals irgendwie gedacht, das ist eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel. Das hat ja dann auch geklappt. Also man ist ja auch weitergekommen und ist ins Champions-League-Finale eingezogen. Aber trotzdem, das war ja so eine Situation, wo man wahrscheinlich dann auch, ich will nicht sagen, ein bisschen böse wird oder sehr verärgert ist, weil man hat ja dann auch eine gewisse Freude auf das Spiel und möchte mitfiebern mit seiner Mannschaft und das wurde dir da von den Real-Fans einfach weggenommen.
Genau, ich habe alle Termine verlegt, ich hatte mein Bier da stehen, also alles war perfekt und ja, und dann musste ich nach Hause rennen durch den Regen, weil mittags fing es dann an zu regnen in Bogota, 2700 Meter hoch, ja. Und dann, wenn man da rennt, dann platzt einem fast die Lunge. Das ist wie Höhentraining. Ich weiß, wer das schon mal gemacht hat.
Oh nee, da muss ich auf gar keinen Fall hin. 2700
Meter da durch die Gegend rennen. Dann habe ich das zu Hause geguckt und habe gesagt, scheiße, also nächstes Mal passiert mir das nicht mehr. Und ich kannte ein paar Leute von der Handelskammer und so die Deutschen, die halt da rumschwirren und habe ein paar mobilisiert. Habe mich dann auch informiert bei BVB, wie man eigentlich so einen Fanclub gründen kann. Dann wurden mir die Unterlagen zugeschickt, habe das dann offiziell eingetragen, konnte das dann auch offiziell so ein bisschen kommunizieren und zack hatte ich irgendwie 30 Leute. Dann wurde das Fernsehen natürlich nicht mehr umgestellt. Und just zu dem Zeitpunkt, als ich das gegründet habe, den Fanclub, gemeinsam mit dem Anwalt des Unternehmens, mussten zwei sein, die das machen, da ergab sich dann die, was war genau, ich muss ihn überlegen, eine Sekunde, dieses, habe ich gerade so einen Hänger.
Ja, ist kein Problem. Ich versuche dich aus dem Hänger rauszuholen. Ich habe nämlich diese Geschichte in dem Buch ja auch gelesen. Vielleicht nochmal kurz der Hinweis, ist auf Englisch, heißt halt Friends Around the World und ich zeige dir gerade nochmal ein paar Bilder, damit du mir eventuell ein paar Hinweise geben kannst, in welche Richtung dein Gedanke gehen soll. Denn ich weiß natürlich nicht, in welche Richtung er ging. Ja,
ja, ja, genau.
Also, das sind die Fotos. Ihr wart dann auch später nochmal im Stadion. Vielleicht mal eine kurze Zwischenfrage, bevor du weitermachst. Weil, waren das dann alles Borussen in diesem Fanclub? Weil mal eben 30 Borussen in Bogotá finden, die den Verein unterstützen, das ist ja nicht so einfach. Weil ich hätte jetzt fast gedacht, dass das Fans dann unterschiedlicher deutscher Mannschaften gewesen sind.
Also es waren zum einen richtige Fans dabei, die ich rausgefiltert habe aus Bogotá, und zum anderen Sympathisanten, also die Lebenspartner oder die Kinder oder wer auch immer, die dann dabei waren, oder Familienangehörige, und einige, die sich natürlich von dem Erfolg zu Erfolg dann auch immer mehr damit identifizieren konnten, mit dem Underdog. Jetzt komme ich auch wieder drauf, was da war. Also ich hatte eben mit jemand von der Geschäftsstelle gesprochen, und der hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass es ein Sozialprojekt gab mit Leuchte auf. Genau, das war das. Mit Leuchte auf. Und da haben wir dann überlegt, okay, was könnten wir machen? Wir können vielleicht auch so ein Projekt einreichen. Und ich habe Mitarbeiterinnen dann gefragt, und die hatten die Idee, da gibt es eine Schule, so anderthalb Stunden entfernt von Bogotá, mit Kindern, die eben ja sozial ein bisschen schlechter gestellt sind, und vielleicht könnte man mit dieser Gruppe was machen. Na, das ist Fußballbegeisterte natürlich, die hatten ein paar Fußballmannschaften, und wir sind dann dorthin gefahren, haben uns das angeguckt, haben ein bisschen schon gefilmt und uns überlegt, was wir da machen können, und haben dann eben dieses Sozialprojekt Amigos de Borussia Dortmund Bogotá auf die Beine gestellt. Haben das mit dem Arbeitgeber auch abgesprochen. Der Arbeitgeber war auch bereit, da zu unterstützen. Und haben das dann im Grunde insgesamt als Konzept eingereicht, dass wir die Trainingsstätte organisierten, einen Trainer bezahlten, also einen Coach bezahlten, der das Fußballtraining übernahm. Und dann noch als Gimmick drauf natürlich die Ausstattung.
Ja, die schwarz-gelben Trikots.
Die schwarz-gelben Trikots,
ja,
Schuhe gab es leider nicht, die musste man von anderen Marken holen, aber die haben wir auch noch zusammengekriegt. Und das für 30 Kinder, das war der Hit.
Ja, bei dem Hit würde ich gerne bleiben, bevor wir dann gleich wieder über deinen Fanclub sprechen, weil ich kann mir vorstellen, dass es schon eine besondere und spezielle Situation ist für einen selbst, wenn man dann erstmal dahin geht. Man sieht die Kinder da spielen, die haben natürlich in Kolumbien wenige finanzielle Mittel, machen wir uns nichts vor. Und dann ist es, glaube ich, so stelle ich es mir jedenfalls vor, auch sehr befriedigend für einen selbst, den Glanz auch in den Augen der Kinder zu sehen. Vielleicht kannst du davon mal ein bisschen erzählen.
Ja, überhaupt, als wir das erste Mal da waren, war das natürlich schon was Besonderes. Die wollten natürlich vorspielen, die wollten zeigen, was sie konnten, hatten leuchtende Augen, haben sich natürlich auch informiert. Heutzutage ist das ja schön, dass man mit drei Klicks alle Infos bekommt. Und dann haben wir es so organisiert, dass wir die mit dem Bus abgeholt haben in Tunja, in diesem Dörfchen, und rübergefahren haben nach Bogotá. Wir sind da platziert gewesen mit dem Büro in der Nähe eines Parks, großen Parks. Da ist dann der Bus eingefahren, die Kinder raus. Dann sind die zu unserem Büro geführt worden mit der Ausstellung, die wir dort hatten und so weiter. Wurden dort ja dann eingekleidet. Wir hatten alles in der Größe der Kinder und sind von dort aus dann weiter am Sportgeschäft, wo die auch schon das Sportgeschäft nur für uns dann aufgemacht haben zu dem Zeitpunkt, damit die Kinder in Ruhe ihre Schuhe ausprobieren konnten.
Ja, das muss doch ein schönes Erlebnis gewesen
sein. Ja, ja, die Kinder, wir haben auch ein paar Fotos da gemacht, ein paar Fotos auch eingenommen an dem großen Tag, als wir es übergeben haben, das war spitze.
Ja.
Ja, und das war natürlich dann nicht alles. Dann sind wir natürlich auch mit den Kindern in Kontakt geblieben und mit der Schulleitung. Wir haben die besucht in Tunja. Und bei dem Hinspiel gegen Malaga, das war glaube ich 0-0, leider 0-0, haben wir ein Restaurant gebucht, also auch mit so einem Public Viewing. Und die sind eingefahren, wir sind im schwarzen Bus mit dem BVB-Emblem. Also alles so in klein, als ob das jetzt so die, die Fans sind, ne? Oder die Spieler, als ob es jetzt die Spieler sind. Und da muss man sich das so vorstellen, im großen Platz gibt es also eine Fraktion, das sind also die Kolumbianer, die Barca-Fans sind, und die anderen Kolumbianer sind Madrid-Fans, weil die meisten Latinos spielen halt in diesen Ländern. Die haben zwar auch andere Vereine selbst, aber die kennt kein Mensch. Ja? Das heißt, die identifizieren sich dann mit so einem ausländischen Verein, aber Dortmund hatte keiner auf dem Schirm. Und dann kamen wir eben an, die sind dann rausgeströmt und das war das Madrid-Spiel. Also der ganze Platz, die ganzen Leute, die ganzen Bars, alle Erwachsenen in Madrid-T-Shirts, und plötzlich kommen die Dortmunder und dann haben wir die weggehauen, ne? Oder Lewandowski hat das gemacht.
Ja, ja, das war natürlich damals auch so ein spezieller Moment, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dieses 4:1 mit den 4 Toren von Robert Lewandowski. Du hast jetzt eben gesagt, ihr habt die dann nochmal besucht, jetzt hast du diese Geschichte erzählt. Weißt du, wie es da heute aussieht? Bist du noch irgendwie in Kontakt? Lebt das Projekt weiter? Wie lief das dann danach?
Ja, das war halt ein Kollegium, eine Schule. Die sind jetzt alle aus der Schule. Ja, dann gab es, also das ist eine Erfahrung, die mitgenommen haben. Die sind auch aus den Schulen mittlerweile rausgewachsen und so. Die haben einfach so einen Kick gehabt, so 2 Jahre hat sie das Thema begleitet. Aber sicherlich werden die das auch weiter begleiten. Wir haben denen auch die Info gegeben, dass wir in Bogota noch Kontakt hatten. Das ist auch in dem Buch, eine Gruppe, die BVB Bogota 13 sich genannt hat, und die haben eine richtige Fußballschule aufgemacht. Und da haben gesagt, gut, wenn ihr jetzt in so eine Fußballschule reingehen wollt, dann könnt ihr euch da melden. Ich habe denen auch Fahnen mitgebracht, man sieht ja auch hier, ne, auf dem die so ein paar Dinge vom BVB, ja, habe ich immer mitgebracht.
Kann das mal in die Kamera halten mit der Rückseite des Buches, das ist natürlich dann auch perfekt. Da sieht man das, glaube ich, so ein bisschen im Ansatz. Das ist ja kristallklares Meer, das ist ja,
das war die Karibik.
Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen, aber ja, ich möchte nochmal dabei bleiben und das so ein bisschen betonen, weil man hört das auch raus, wenn du das erzählst. Nochmal, das muss ein unglaublich schönes Gefühl sein, wenn die Kinder dann auch ihre Schuhe aussuchen und dann das erste Mal auch damit vor den Ball treten, weil für die ist das ist alles andere als alltäglich in Kolumbien.
Ja, also dass sich überhaupt jemand für die interessiert. Ich meine, Fußball spielen die ja in jeder Ecke. Aber durch diese Markenwahrnehmung plötzlich oder diese Wahrnehmung eines so tollen Clubs wie Borussia Dortmund, war dieses ganze Selbstwertgefühl hat sich verändert. Ne? Die waren stolz, also die sind wirklich erhobenen Hauptes dann durch den Park gelaufen, wo die vielleicht sonst als Kinder in diesem, das muss ich noch dazu sagen, da gibt's natürlich sehr viele soziale Schichten, ja, die werden sogar von 1 bis 6 durchnummeriert, ne? Also Estratos heißt das, ne? Also wie bei Hunger Games, irgendwie, dass eben einmal die Top-Leute, die wohnen in den Top-Gegenden und haben die Privatschulen und den Mercedes, und dann geht das immer weiter runter. Und die waren jetzt eben dann auf dem Level 1, träumen natürlich, entweder Fußballprofi oder Topmodel zu werden, ne? Und das hat sich natürlich jetzt ein bisschen in dem Schritt weitergebracht. Also wenn einer das Ziel hatte, mal Fußballprofi zu werden, dann haben wir dann sicherlich nochmal einen Anreiz gegeben. Aber darüber hinaus eben das Organisierte. Die haben ja gesehen, wie alles organisiert war, wie wir die in Empfang genommen haben, wie wir das organisiert haben mit dem Essen, mit dem Anziehen, Umziehen, Ankleiden. Also ein Tag deutscher Organisation, aber ein bisschen lustig auch natürlich. So wie die es eben auch nicht so unbedingt kennen. Weil da wird viel improvisiert und übers Knie gebrochen und keiner investiert so richtig. Die Leute haben so nicht so diese soziale Ader wie die Deutschen, die sagen, ich möchte auch mal ein bisschen vom Erfolg zurückgeben an andere, sondern die behalten eben mehr, um in ihrem Estrato dann immer weiter nach oben zu kommen, und denken dann nicht so sehr an die Leute, die eigentlich so ein bisschen runterfallen.
Ja, wie gesagt, es ist eine ganz, ganz andere Situation in dem Land. Da sehen wir mal, wie privilegiert wir hier in Deutschland sind und was für ein gutes Leben wir führen. Und wir regen uns trotzdem regelmäßig über ganz, ganz viele Dinge auf. Aber ich glaube, ja, diese Geschichte zeigt ein bisschen auf, dass es auch ganz anders laufen kann, ne? Wir müssen nochmal auf deinen Fanclub zu sprechen kommen. Wie oft bist du denn aktuell noch in Bogota? Ist das regelmäßig oder warst du schon länger nicht mehr dort? Weil du ja auch vorhin gesagt hast, deine Frau kommt aus Kolumbien.
Ja, genau. Also jetzt war es in den letzten Jahren nicht mehr möglich. Ich habe auch, ich bin bei einer anderen Firma, habe nicht mehr die Verantwortung für Südamerika. Wir haben natürlich die Freundschaften. Also tendenziell ist es so, dass die Familie dann öfter mal hier hinkommt. Aber das... Ich bin jetzt nicht mehr so oft dorthin geflogen. Ne? Wir haben aber die Verantwortung weitergegeben natürlich an die Leute, die dort in dem Fanclub waren. Und da sind auch viele, die sind einfach da gestrandet. Die bleiben auch in Bogota. Die werden da nicht mehr weggehen.
Hast du den Eindruck gehabt, dass danach, ja, der BVB in Bogota deutlich präsenter war, dass sich da so eine Art kleine Community, eine Schwarz-Gelbe, gegründet hat durch eure Fanclub-Gründung?
Auf jeden Fall. Also das war auch ganz lustig. Als wir dieses unter den 10 Siegern waren, dieses Sozialprojektswettbewerbs der Fanclubs, gab es dann eine Direktschalte von Norbert Dickel in unser Büro mit den 30 Kindern. Und im Stadion waren eben auch Kolumbianer, also zu der Zeit in Dortmund im Stadion gegen Bayern beim Spiel. Und die sind dann über E-Mail auf uns zugegangen und gesagt, wie können wir da reingehen? Wir sind aus Bogota. Ne? Wo trefft ihr euch denn? Und dann haben wir eben ein, zwei Plätze so erkoren in so Zonen, wo ein bisschen mehr los ist. Zona T heißt eine, wo eben die ganzen Bars und Kneipen sind. Und da haben wir Fußball geguckt. Ne? Also teilweise unchristliche Zeiten, also wenn die 15.30 Uhr minus 6 Stunden, ne, dann zum Frühstück. Also besser war Champions League mittags.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Das wäre, glaube ich, auch eher meine Zeit gewesen, dann bei den Spielen zumindest mal ab Mittag reinzuschauen. Mhm. Kommt dann eigentlich Champions League Gefühl auf? Weil das, was die Champions League ja für uns immer so ausmacht, ist, dass um 21 Uhr gespielt wird, dass das Flutlicht an ist, dass so ein spezieller Flair über dem Stadion hängt. Kann man dieses Flair irgendwie auch spüren, wenn man erstmal tausende Kilometer weit entfernt ist von der Heimat, vom Tempel? Das ist das eine. Auf der anderen Seite stelle ich mir das schon schwer vor, wenn du draußen irgendwie, keine Ahnung, 25, 30 Grad hast, ist ja auch ein relativ warmes Land da. Du hast zwar gesagt, auf 2700 Meter Höhe, natürlich. Das heißt, da ist es wahrscheinlich auch zwischendurch mal ein bisschen frischer. Kommt da Champions League-Gefühl überhaupt auf, so um die Mittagszeit?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine andere Art von Champions League-Gefühl. Ne? Man ist dann schon ab morgens, denkt man an die Champions League und versucht alles relativ schnell abzuarbeiten. Und dann trifft man sich halt mit den Leuten. Was auch interessant ist, die kamen ja nicht alle aus Dortmund. Da kam fast gar keiner aus Dortmund. Also da waren die Fans kamen aus Berlin, aus Stuttgart, aus München. Also ich glaube, da war einer, der war mal in Dortmund. Also auch beeindruckend. Und aber alle hatten ihr T-Shirt dabei, nehmen alle ihr T-Shirt mit nach Kolumbien. Ne? Also dann hat natürlich auch die Freundin der jeweiligen Leute plötzlich das T-Shirt. Das heißt, die Kolumbianerinnen oder die Kolumbianer oder wer auch immer waren alle dann als Pulk, als kleiner Fanblock organisiert. Die Plätze mussten natürlich organisiert werden. Also das war schon Champions League-Gefühl. Also auf jeden Fall mehr, als wenn man jetzt nur in Deutschland das am Fernsehen verfolgt.
Ja, okay. Ich meine, man sitzt ja dann auch in einer Gemeinschaft zusammen, das ist ja klar. Wie viele Mitglieder hatte der Club zu Beginn? Also dieser Fanclub hast du irgendwie 30 Mal
in Ja, irgendwie Raum 30 geworfen, und ja? Hinterher vielleicht so an die 100.
Ja, okay.
Ja, ja, ja. Genau.
Wie schnell ging das? Und habt ihr euch auch immer im gleichen Laden getroffen? Wie lief das ab?
Ja, ich hatte auch mal Termine in Medellin. Und dann habe ich mit dem Vertreter dort, dem habe ich natürlich auch ein T-Shirt dann geschenkt, dann war der auch dabei, war auch natürlich sofort geflasht. Ne? Wenn der mal kommt, dann nehme ich da auch mal mit ins Stadion. Das heißt, es gab dann diese auch so ein paar Außenbereiche. Leute, die dann in Cali oder in Medellin oder wo auch immer oder halt in der Karibik, das war jetzt in Cartagena de Indias, so eine alte Piratenstadt, wo ich dieses die Fahne mitgenommen hatte. Oder das Foto, dieses im Buch, da bin ich in, also das erste Foto, ganz am Anfang, da bin
wo
ich,
du im Trikot zu sehen bist.
Genau, da bin ich in Venezuela.
Können wir auch nochmal hier oben in die Kamera halten. Ist ein bisschen weit weg, ich weiß, ein bisschen kleiner. Aber
Das heißt also zum Beispiel auch, ich hatte Termine in Mexiko und man überlegt, was kann man den Leuten schenken? Ja, also es gibt ja so kleine Geschenkchen, so die Firmen verschenken, vielleicht eine kleine Agenda oder was weiß ich, ein Schreibset oder so. Und ich habe immer Sachen vom BVB eingekauft. Also immer dann, wenn ich in Deutschland war, eingekauft, meinetwegen Kappen, dann sind 30 Kappen und dann haben die Leute nach der Firmenveranstaltung eben als Geschenk so eine BVB-Kappe, da habe ich 30 Mexikaner gehabt. Ne?
Ja, so schnell kann es gehen. Vielleicht solltest du noch mal häufiger nach Südamerika oder Nordamerika.
Ja, natürlich.
So
als Markenbotschafter wäre ich der ideale Mann.
Ja. Das klingt hervorragend. Ja. Aber war das dann immer die gleiche Bar sozusagen in Bogota, wo ihr geguckt habt? Also die wussten, wenn Spieltag ist, Champions League oder auch am Wochenende, dann kommen immer 30 und 40 und 50 Leute und gucken sich das gemeinsam an?
Ja, weil die haben auch noch nie so viel Umsatz gemacht. Ne? Ja. Ne? Weil so ein Kolumbianer, der trinkt ja jetzt nicht 5, 6, 7 Bier. Ne? Die trinken dann 1,5 Bier und dann war es das. Und die Deutschen, die haben sich das ja gut gehen lassen dann auch. Ne? Also Also wenn wir uns getroffen haben, dann richtig. Es ist ja auch nicht jede Woche Champions League.
Ne? Nein, das ist nicht der Fall. Aber sehr gerne natürlich mehr Spiele als weniger haben wir da aus BVB-Sicht. Du hast zwei Töchter, ja, die hier auch auf diesem Foto mit deiner Frau zusammen drauf sind. Ihr sitzt da ja, auch bei allerbestem Wetter und bester Laune vor allen Dingen. Sind das auch schon Borussinnen? Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Oder ja, kümmern die sich um andere Sachen? Ich hoffe, du gibst jetzt die richtige Antwort.
Ja, ich sag mal, tief in ihrem Innern.
ich merke schon, das hat nicht ganz geklappt.
Nein, die waren auch schon im Stadion und sind natürlich auch, also wenn man reinkommt ins Stadion und sieht dann diese gelbe Wand und sieht das Ganze, das ist einfach so ein Boah-Effekt. Das kriegt man ja nirgendwo. Also ich kenne keine Veranstaltung, wo ich in meinem Leben war, wo ich so ein Erlebnis habe, wenn ich das sehe. Immer wieder aufs Neue. Ich gehe auch gerne dann immer ein bisschen später rein, auch mit denen dann, also nicht, wenn sich das so langsam füllt, sondern sagen wir so 20 Minuten vorher, damit dann dieser Effekt auch kommt. Und ich habe die natürlich auch ausgestattet, vom Babyalter bis, jetzt lassen sie das nicht mehr mit sich machen.
Wie alt sind sie jetzt, die beiden?
Die eine wird jetzt 12, die andere wird 11.
Ja, aber da kann man schon noch als Elternteil ein bisschen aufzwingen, finde ich, in dem Alter.
Könnte
ne?
man eigentlich ja, schon. Ne? Ich schon man, ja. Ja. Man lässt viel zu viel durchgehen.
Ja, ich finde, mehr schwarz-gelbe Klamotten sind auf jeden Fall angesagt. Was können wir da tun in den nächsten Wochen und Monaten? Brauchst du noch ein paar neue Trikots oder sowas in die Richtung?
Ja, das wäre nicht schlecht. Ja? Es gibt ja auch dieses schwarze tolle Trikot. Ja. Was ausverkauft war, ne? Aber ich glaube, für Kinder gibt es das noch.
Ja, also das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ansonsten bin ich immer Freund, ein bisschen was Größeres zu holen, damit sie das in ein paar Jahren auch noch stolz im Stadion tragen können. Das wäre ja auch eine Alternative.
Ja, das kann man natürlich
Schal
machen.
Auf jeden
so
Fall.
So oversize. Ja, das sieht ja auch süß aus bei so kleinen Mädchen, dass sie so einen langen Pulli haben oder so.
Ja, genau. Ja, da haben wir schon mal eine ganz gute Idee. Also ich will jetzt nicht hier die Erziehung beeinflussen, aber je mehr schwarz-gelbe Nachwuchsfans wir haben, desto besser ist das.
Nee, ist auch eine gute Idee, weil ich habe überlegt, was kann ich jetzt zum Geburtstag schenken?
Ja, ne? Siehst du?
Und sie hat zwar viele Ideen gehabt, aber ich meine, da haben wir jetzt, glaube ich, eine viel originellere Idee.
Ja, das finde ich auch, Wenn du jetzt zurückblickst auf die Zeit, weil wir kommen jetzt auch so langsam zum Ende unserer Folge heute, zur letzten Jahr leider, wie gesagt, wie blickst du auf diese Zeit damals in Bogota und diese Erinnerungen zurück?
Ja, einzigartig. Also das werde ich nicht mehr vergessen. Werde ich auch wahrscheinlich sowas in der Art nicht nochmal machen. Das ist, das bleibt eben in der Erinnerung. Das sind super Erinnerungen, nur positive Erinnerungen. Und auch die Leute, die da mitgemacht haben, erinnern sich noch daran, also auch mit damaligen Angestellten oder Mitarbeitern, Kollegen, die reden immer noch davon. Und die verfolgen auch weiter noch den BVB. Ich glaube, das ist jetzt bis zur nächsten Generation wird das weitergetragen.
Ja, das hoffen wir doch sehr. Hast du denn ansonsten noch regelmäßig Kontakt mit Leuten, die vor Ort sind und weißt du, wie das in Bogota aktuell weiterläuft? Treffen die sich immer noch zu jedem BVB-Spiel? Ist die Tradition sozusagen fortgesetzt worden?
Also es kommt natürlich immer auf ein paar Treiber an, die das machen und ich sehe es nur, dass die mir Fotos schicken, ne, dass die eben alle nochmal in der Bar sind. Grüße aus Bogota, ne, und dann sehe ich wieder 10, 12, von denen erkenne ich noch einen oder zwei, Ne? Aber irgendwie wird es eben weitergeführt.
Das ist das Schöne.
Ja, und es kommt natürlich auch mit dem Erfolg. Also wir sind ja um Gottes Willen kein Erfolgsfanclub. Ne? Aber nichtsdestotrotz, also freuen sich die Leute natürlich schon oder identifizieren sich schon mehr mit einem Club, der dann auch mal wieder sowas reißt wie letztens gegen Atletico, ne? Dieses 4-2. Also wenn wir wieder öfter sowas bringen und diese Emotion dann auch rüberkommt und in der Weltpresse dann auch mal wieder Anklang findet, dann nehme ich an, dass das wieder auch einen kleinen Boom, einen Zwischenboom kriegt.
Das glaube ich auch. Das war ja damals vor vielen Jahren nicht groß anders. Ne? Zweimal die Meisterschaft gewonnen, Champions-League-Finale erreicht, genau die Zeit, wo du damals in Bogotá mit dabei gewesen bist. Mhm. Ja, dann hat es ja Spaß gemacht.
Ja, war schön. Ja,
das freut mich sehr.
Super.
Und ich habe es ja vorhin gesagt, ich wiederhole mich jetzt ein bisschen. Das war's leider. Wir sind durch mit diesem Format. Ich hoffe, euch hat es in insgesamt 21 Folgen mit vielen ganz fantastischen Gästen und noch tolleren Geschichten sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte mich bei allen bedanken, die an diesem Projekt sehr, sehr entscheidend mitgearbeitet haben. Hier unten gerade sitzt übrigens der Fotograf Patrick Süfke. Den habt ihr nie im Bild gesehen, jetzt habe ich ihn erwähnt. Aber der war bei jeder Sendung mit dabei und hat fleißig Fotos geschossen. Kevin Kiska drüben in der Regie und natürlich die Kollegen von Signal Iduna, die das Ganze in die Wege geleitet haben. Und auch nochmal ein Gruß an Uwe Schädelbauer, den Autor dieser Bücher, unter anderem von Friends Around the World, und das ja, war ja der Vorlagengeber für die ganzen Geschichten, die wir hier erzählt haben. Jan, nochmal herzlichen Dank an dich. Nochmal herzlichen Dank an alle, die mit dabei gewesen sind. Schön, dass ihr so fleißig reingeschaut habt und auch nochmal danke für das tolle Feedback, was es in den letzten Wochen und Monaten hier immer wieder gegeben hat. Ich wünsche euch eine gute Zeit und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Bis dann. Tschüss.
Dafür Teamplayer. Dafür dich und deine Familie. Dafür alle. Signal Iduna, dein starker Partner für Versicherungen und Finanzen. Signal Iduna, füreinander da.